Sie hören den Artikel Ärzte ohne Grenzen, aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie. Mit dem Stand vom Der Inhalt steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike Ärzte ohne Grenzen ist die deutsche Übersetzung des Namens der 1971 gegründeten größten internationalen Organisation für medizinische Nothilfe Médecins Sans Frontières (Dachorganisation). Ebenso ist es der Name ihrer deutschsprachigen Sektion. Die private, unabhängige Hilfsorganisation leistet medizinische Nothilfe in Krisen - und Kriegsgebieten. Genauso wie für die Dachorganisation werden auf internationaler Ebene auch für die deutsche Sektion die französische Bezeichnung Médecins Sans Frontières, deren Abkürzung MSF, oder die englische Übersetzung Doctors Without Borders bevorzugt. Organisation: Ärzte ohne Grenzen ist ein Netzwerk mit Sektionen in 19 Ländern. Ein internationales Büro in Genf hat koordinierende Funktionen und unterstützt die Zusammenarbeit im Netzwerk. Jährlich werden für Projekte der Organisation etwa 3000 Ärzte, Psychologen, Krankenschwestern, Hebammen und Logistiker rekrutiert. Mitarbeiter in 19 Sektionen sind dauerhaft damit beschäftigt, Freiwillige anzuwerben, die Finanzen zu verwalten und Beziehungen zu den Medien zu pflegen. Die meisten Mitarbeiter sind Ärzte und Pflegekräfte, auch Vertreter anderer Berufsgruppen unterstützen aktiv. Zu etwa 90% finanziert sich Ärzte ohne Grenzen aus Privatspenden. Staatliche Gelder und Zuwendungen aus der Wirtschaft erbringen die restlichen 10%. Die Organisation verfügt über ein jährliches Budget von mehr als 600 Millionen Euro. In mehr als 60 Ländern unterhält Ärzte ohne Grenzen medizinische Hilfsprojekte und gewährleistet medizinische Ausbildung. Die Hilfsprojekte sind unterschiedlich und reichen von medizinischer Nothilfe über Bereitstellung von sauberem Wasser und Latrinen bis zur medizinischen Aufklärung der Bevölkerung. Die Organisation weist, wie im Falle Tschetscheniens oder des Kosovo, beharrlich auf die Verantwortung der politischen Machthaber für die Leiden der Bevölkerung hin. Erst ein einziges Mal seit ihrer Gründung hat die Organisation auf militärisches Eingreifen gesetzt, nämlich 1994 im Falle des Völkermordes in Ruanda. Die humanitäre Arbeit von Ärzte ohne Grenzen für die Opfer von Not und Gewalt wurde 1999 durch die Verleihung des Friedensnobelpreises besonders geehrt. Das norwegische Nobelkomitee hat entschieden, den Friedensnobelpreis 1999 an Ärzte ohne Grenzen zu vergeben, in Anerkennung der bahnbrechenden humanitären Arbeit dieser Organisation auf mehreren Kontinenten. Zitat: The Nobel Foundation. Grundsätze: Ärzte ohne Grenzen arbeitet unabhängig, unparteiisch und, abhängig von der konkreten Einsatzsituation, so neutral wie möglich. Nur das ermöglicht es nach Auffassung der Organisation, in Krisenregionen wirkungsvoll humanitäre Hilfe zu leisten. Ärzte ohne Grenzen sieht auch das Witnessing, auf Deutsch in etwa Zeuge sein, im Rahmen der medizinischen Nothilfe als eine wichtige Aufgabe. Witnessing bedeutet, auf Völker in Not aufmerksam zu machen. Anhand von Berichten der Mitarbeiter vor Ort wird in der Einsatzzentrale entschieden, welche Maßnahmen zu ergreifen sind. Mögliche Aktionen sind Gespräche mit Verantwortlichen, Lobbying oder öffentliche Aufklärungskampagnen, im schlimmsten Falle sogar Rückzug aus einem Einsatzgebiet. Nach Meinung von Ärzte ohne Grenzen ist zwischen Witnessing und Neutralität in der praktischen humanitären Arbeit unter Umständen eine Abwägung notwendig, die im Einzelfall eine Aufgabe der Neutralität notwendig macht. Diese Auffassung zur Neutralität unterscheidet Ärzte ohne Grenzen von der strikt praktizierten Neutralität des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz, aus dessen Einsatzerfahrungen Ärzte ohne Grenzen entstand. Ärzte ohne Grenzen ist, nach den Worten des Mitbegründers Bernard Kouchner, stets unparteiisch, aber nicht immer neutral. Deutsche Sektion: Ärzte ohne Grenzen e.V., gegründet 1993 als Verein, ist die deutsche Sektion der Organisation. Seit 2003 gibt es zudem eine Ärzte ohne Grenzen Stiftung. Zusammen mit den Sektionen aus Kanada, Großbritannien und den Niederlanden bildet die deutsche Sektion das Operational Centre Amsterdam. Dieses ist eines von fünf Zentren, welche relativ eigenständig Einsätze planen und durchführen. Die Organisation ist seit 1998 Träger des Spendensiegels des Deutschen Zentralinstituts für Soziale Fragen. Im Jahr 2010 waren durchschnittlich 104 Mitarbeiter in den deutschen Büros beschäftigt. 289 Mitarbeiter wurden in Projektländer entsandt. Die Sektion hatte ein Mittelaufkommen von 78.486.000 Euro. Österreichische Sektion: In Österreich ist Ärzte ohne Grenzen als Verein eingetragen und besteht seit 1994. Als Obmann fungiert seit 2006 Reinhard Dörflinger, der auch Mitglied der Wiener Ärztekammer ist. Seit 2008 ist er auch stellvertretender Präsident der Internationalen Organisation von Ärzte ohne Grenzen. Der Verein trägt auch das österreichische Spendengütesiegel mit der Nummer 5103. Seit 2009 sind Spenden auch für Privatpersonen von der Einkommen- und Lohnsteuer absetzbar. Das Spendenaufkommen betrug 2010 ca. 17,4 Millionen Euro. Geschichte: Vorgeschichte: Während des Biafra-Krieges 1967 bis 1970 verhängte das nigerianische Militär eine Blockade der ehemals unabhängigen Region Biafra im Südosten des Landes. Zu diesem Zeitpunkt war Frankreich das einzige Land, das die Bevölkerung von Biafra unterstützte. Großbritannien, die USA und die Sowjetunion hatten für die nigerianische Regierung Partei ergriffen. Die Lage der Bevölkerung innerhalb der Blockade war der restlichen Welt unbekannt. Eine Reihe französischer Ärzte, darunter auch Bernard Kouchner, meldeten sich zusammen mit dem französischen Roten Kreuz freiwillig, um in Krankenhäusern und Nahrungsversorgungszentren im belagerten Biafra zu arbeiten. Das Rote Kreuz verlangte von seinen Freiwilligen jedoch die Unterzeichnung einer Erklärung, die eine Neutralität unter allen Umständen vorsah. Kouchner und einige andere französische Ärzte sahen darin zwar eine Verschwiegenheitsverpflichtung, unterschrieben aber dennoch die Erklärung. Im Land angekommen, waren die Freiwilligen, einschließlich der Beschäftigten in der Gesundheitsvorsorge und der Krankenhausmitarbeiter, den Angriffen der nigerianischen Armee ausgesetzt. Dabei wurden sie Zeugen, wie Zivilisten ermordet wurden oder verhungerten. Auch Kouchner war Augenzeuge dieser Ereignisse. Er sah sehr viele Kinder, die infolge der Hungersnot sterben mussten. Nach seiner Rückkehr nach Frankreich kritisierte er die nigerianische Regierung, aber auch das Rote Kreuz, indem er deren Verhalten als Mittäterschaft bezeichnete. Er rief auf, Verantwortung auf internationaler Ebene für die Situation zu übernehmen. Kouchner und andere Ärzte waren überzeugt, dass eine Hilfsorganisation nötig war, die dem Wohlergehen der Opfer Vorrang gegenüber politischen und religiösen Interessen einzuräumen bereit war. Gründung: Die Gruppe für medizinisches und chirurgisches Eingreifen in Notfällen wurde 1970 von französischen Ärzten gebildet, die in Biafra gearbeitet hatten, um Hilfe zu leisten und um die Priorität der Opferrechte über die Neutralität zu betonen. Der Herausgeber der medizinischen Fachzeitschrift Tonus, Raymond Borel, hatte als Reaktion auf den Bhola-Wirbelsturm in Bangladesch von 1970, bei dem etwa 500.000 Menschen starben, eine Organisation mit dem Namen Secours Médical Français, auf Deutsch Französische Medizinische Katastrophenhilfe, gegründet. Borel suchte Ärzte, die den Opfern von Naturkatastrophen Hilfe leisten sollten. Am 20. Dezember 1971 vereinigten Borel, Kouchner und ihre Kollegen die beiden Gruppen zu Médecins Sans Frontières. Der erste Einsatz der neuen Organisation betraf Managua, die Hauptstadt von Nicaragua. Dort hatte ein Erdbeben am 23. Dezember 1972 den größten Teil der Stadt zerstört und mehr als 10.000 Todesopfer gefordert. Ärzte ohne Grenzen brauchte 3 Tage mehr als das Rote Kreuz, um seinen Einsatz zu beginnen. Am 18. und 19. September 1974 verursachte der Hurrikan Fifi schwere Zerstörungen in Honduras mit mehreren tausend Toten. Hierbei richtete Ärzte ohne Grenzen den ersten länger dauernden Einsatz für Katastrophenhilfe ein. Nachdem Südvietnam an Nordvietnam gefallen war, emigrierten Millionen Kambodschaner zwischen 1975 und 1979 nach Thailand, um den Roten Khmer zu entkommen. Als Reaktion darauf richtete Ärzte ohne Grenzen in Thailand zum ersten Mal ein Flüchtlingslager ein. Als Vietnam sich 1989 aus Kambodscha zurückzog, startete die Hilfsorganisation langfristige Einsätze für Katastrophenhilfe, um den Überlebenden der Killing Fields zu helfen und die Gesundheitsversorgung des Landes wieder aufzubauen. Obwohl die Einsätze in Thailand darauf abzielten, Kriegsopfern zu helfen, wird die Operation in Südostasien als erster Kriegseinsatz von Ärzte ohne Grenzen angesehen. Thailand galt als Kriegszone, da Ärzte ohne Grenzen 1976 feindlichem Feuer gegenüberstand. Während des Bürgerkrieges von 1976 bis 1984 half Ärzte ohne Grenzen in Krankenhäusern des Libanon bei chirurgischen Einsätzen. Führungswechsel und Aufspaltung. 1977 wurde Claude Malhuret zum neuen Vorsitzenden von Ärzte ohne Grenzen gewählt. In der Folgezeit begann die Diskussion über die Zukunft der Organisation. Malhuret und seine Unterstützer lehnten das Konzept der Témoignage, zu Deutsch Zeuge sein oder Witnessing, ab oder spielten es herunter. Sie waren der Auffassung, dass die Organisation Kritik an den Regierungen der jeweiligen Staaten, in denen sie tätig waren, vermeiden solle, während Kouchner glaubte, dass die Dokumentation des Elends, das in einem Land herrscht, die beste Möglichkeit sei, ein Problem zu lösen. Die Frage der Zeugenschaft, also der Veröffentlichung von Verbrechen in Krisenregionen durch Hilfsorganisationen, spaltete Ärzte ohne Grenzen. Nach den Ereignissen in Südvietnam im Jahr 1979, im Zuge derer Menschen auch auf Schiffen flüchteten, sogenannte Boat People, gehörte Kouchner zu den Unterzeichnern eines Appells, den französische Intellektuelle in der linksliberalen Zeitung Le Monde veröffentlichten. Sie unterstützten das Projekt Ein Boot für Vietnam mit dem Ziel, den Flüchtlingen medizinische Hilfe zu leisten. Die meisten Mitglieder von Ärzte ohne Grenzen unterstützten das Projekt nicht. Dennoch charterte Kouchner ein Boot namens L'Île de Lumière, deutsch Insel des Lichtes, reiste zusammen mit anderen Ärzten, Journalisten und Fotografen zum südchinesischen Meer und half tausenden Patienten medizinisch. Obwohl der Einsatz ein Erfolg war, unterstützte Ärzte ohne Grenzen Kouchner weiter kaum, woraufhin er im März 1980 mit rund 15 weiteren Ärzten eine neue Organisation namens Médecins du Monde, Ärzte der Welt, gründete. Kouchners neue Hilfsorganisation ist Ärzte ohne Grenzen sehr ähnlich, und so führen oft beide Organisationen in denselben Ländern Feldeinsätze durch. Im Jahre 1982 gelang es Malhuret und Ronnie Breumann, die finanzielle Situation der Organisation zu verbessern, indem sie Wohlfahrtsbriefmarken bei der Post einführten. Dies erleichterte die Spendenbeschaffung. Braumann wurde im selben Jahr neuer Vorsitzender von Ärzte ohne Grenzen. In den 80er Jahren entstanden operative Sektionen der Organisation in anderen Ländern. In Belgien wurde 1980 die zweite Sektion gegründet. Die Schweizer Sektion mit Sitz in Genf bildete sich 1981. Weitere Sektionen folgten 1984 in den Niederlanden und 1986 in Spanien. Im gleichen Jahr wurde in Luxemburg die erste unterstützende Sektion gegründet. Malhuret und Braumann führten nach Kouchners Abgang auch zahlreiche Veränderungen an der Organisation durch. Nachdem die sowjetische Armee im Dezember 1979 in Afghanistan einmarschiert war, wurden sofort Feldeinsätze durchgeführt, um den Mudschahid-Kämpfern medizinische Hilfe zu ermöglichen. Im Februar 1980 prangerte die Organisation die Roten Khmer öffentlich an. Während der Hungersnot in Äthiopien 1984 – 1985 führte sie Ernährungsprogramme im Land durch, wurde aber 1985 ausgewiesen, nachdem sie die Unterschlagung internationaler Hilfeleistungen und die durch das Mengistu-Regime durchgeführten Zwangsumsiedlungen angeprangert hatte. Aufgrund des Drucks der internationalen Öffentlichkeit sowie der Androhung einer Sperre von Geldern durch die wichtigsten Geberländer lenkte das Regime ein. Nachdem San Salvador, die Hauptstadt von El Salvador, am 10. Oktober 1986 von einem Erdbeben heimgesucht worden war, stellte die Organisation der dortigen Bevölkerung Ausrüstung zur Verfügung, um sauberes Trinkwasser herstellen zu können. Im Jahr 1993 erhielt sie vom UN-Hochkommissariat für Flüchtlinge die Nansen-Medaille. Frühe 90er Jahre. In den frühen 1990er Jahren entstanden die meisten anderen unterstützenden Sektionen. Griechenland und die USA folgten 1990, Kanada 1991, Japan 1992, Großbritannien, Italien, der deutsche Ableger Ärzte ohne Grenzen e.V. 1993 und Australien sowie der österreichische Ableger, dessen Sitz in Wien ist, folgten im Jahr 1994. Auch in Dänemark, Schweden, Norwegen und Hongkong bildeten sich Ärzte ohne Grenzen-Gruppen, später kam auch noch eine in den Vereinigten Arabischen Emiraten hinzu. Einsätze. Ärzte ohne Grenzen ist zurzeit in rund 60 Ländern aktiv. Im Jahre 1990 wurde in Afghanistan ein Ärzte ohne Grenzen-Logistiker ermordet. Die Organisation unterbrach daraufhin die Aktivitäten im Land bis 1992. Im selben Jahr traf Ärzte ohne Grenzen in Liberia ein, um Zivilisten und Flüchtlingen im liberianischen Bürgerkrieg zu helfen. Die andauernden Kämpfe während der 90er Jahre und der zweite liberianische Bürgerkrieg führten dazu, dass die Mitglieder aktive Unterstützung bei der Nahrungsversorgung und beim Aufbau eines Gesundheitssystems leisteten sowie Impfkampagnen durchführten. Außerdem sprachen sie sich gegen Angriffe auf Krankenhäuser und Nahrungsversorgungsstationen aus, die insbesondere in der Hauptstadt Monrovia stattgefunden hatten. Weitere Hilfsmissionen wurden durchgeführt, um Katastrophenhilfe für kurdische Flüchtlinge leisten zu können, die vor der Anfal-Operation des Iraks flüchten mussten. Dafür wurden 1991 auch Beweise für die dortigen Gräueltaten gesammelt. Im selben Jahr begann der Bürgerkrieg in Somalia und mit ihm weit verbreitete Hungersnot und Krankheiten, auf die Ärzte ohne Grenzen ab 1992 mit Hilfseinsätzen reagierte. 1993 kam es zu einer scharfen Verurteilung der Vorgehensweise der Vereinten Nationen in Somalia, da humanitäre Prinzipien verletzt wurden. Allerdings stellten Freiwillige weiterhin Gesundheits- und Nahrungsversorgung zur Verfügung. Aber auch nach dem Rückzug der UN-Mission UNOSOM II 1995 setzte sich die Gewalt in Somalia ungehindert fort. Ärzte ohne Grenzen gehört zu den wenigen Organisationen, die Zivilisten, welche Kampfhandlungen zum Opfer fallen, helfen, indem sie Kliniken und Krankenhäuser betreiben. 1993 stellte die Organisation die Aktivität im irakischen Kurdistan nach der Ermordung eines Handicap International-Mitarbeiters ein. Ihre Arbeit in Srebrenica, Bosnien und Herzegowina, nahm die Organisation im Jahr 1993, ein Jahr nachdem der Bosnienkrieg begonnen hatte, als Teil eines UN-Konvois auf. Die Stadt war von der Armee der Serbischen Republik, die etwa 60.000 Bosniaken enthielt, umzingelt gewesen und war dadurch zu einer Enklave geworden, die von einer UN-Schutztruppe bewacht worden war. Ärzte ohne Grenzen war die einzige Organisation, die den eingeschlossenen Zivilisten medizinische Versorgung leistete. Sudan. Im Jahre 1979 führte Ärzte ohne Grenzen Einsätze im Süden des Sudans durch, um Zivilisten zu helfen, die dem Verhungern nahe waren oder an anderen Folgen des dortigen Bürgerkriegs litten. Freiwillige Helfer der Organisation berichteten mehrfach von Folter, Massenhinrichtungen, Kannibalismus und schwerer Hungersnot. Im Jahr 1989 kamen bei einem Abschuss eines Piloten ohne Grenzen Flugzeugs mit einer Rakete neben anderen Opfern zwei Mitarbeiter ums Leben. Die Organisation verließ daraufhin den Südsudan bis 1992. Allerdings hat sie innerhalb der letzten 25 Jahre dem Sudan trotzdem weiterhin Katastrophenhilfe geboten, obwohl einige freiwillige Helfer verhaftet wurden und es immer wieder Massaker gab, auch von Seiten der Zivilisten. Ruanda. 1994 mussten Delegierte von Ärzte ohne Grenzen in Ruanda in die dort tätige Delegation des Internationalen Komitees des Roten Kreuzes aufgenommen werden, um sie vor der Bedrohung durch Hutu-Extremisten im Rahmen des beginnenden Völkermordes zu schützen. Die Mitarbeiter von Ärzte ohne Grenzen trugen dabei das Emblem des Roten Kreuzes und erklärten sich bereit, nach den Einsatzregeln des Roten Kreuzes tätig zu sein, da dies im Rahmen der örtlichen Gegebenheiten der einzige effektive Schutz vor einer möglichen Ermordung war. Die Vorgehensweise von Ärzte ohne Grenzen, Verstöße gegen die Menschenrechte und das humanitäre Völkerrecht zu thematisieren und humanitäre Hilfe dadurch effektiver zu gestalten, war in diesem Einsatz an ihre Grenzen gestoßen. Beide Organisationen konnten erreichen, dass alle wichtigen Krankenhäuser im ruandischen Kigali während der schlimmsten Phase des Völkermordes betriebsfähig blieben. Zusammen mit insgesamt 37 anderen humanitären Organisationen wurde Ärzte ohne Grenzen ein Jahr später aus Ruanda ausgewiesen, obwohl viele Freiwillige von Ärzte ohne Grenzen und des Roten Kreuzes zusammen unter den Einsatzregeln des Roten Kreuzes arbeiteten, die besagen, dass Neutralität oberste Priorität haben sollen. Allerdings hatte Ärzte ohne Grenzen zuvor das Blutbad durch ruandische Truppen im Vertriebenenlager Kibeho kritisiert. Diese Ereignisse führten innerhalb der Organisation zu einer Debatte über den Widerspruch, einerseits für humanitäre Hilfe zuständig zu sein und auf der anderen Seite die Rolle des Augenzeugen zu übernehmen. Als Reaktion auf den Einsatz in Ruanda näherte sich die Position der Organisation bezüglich der Neutralität an die des Roten Kreuzes an. Dies war eine bemerkenswerte Entwicklung angesichts des Anlasses und der Umstände, die zur Gründung von Ärzte ohne Grenzen geführt hatten. Das Rote Kreuz verlor 56 Mitarbeiter und Ärzte ohne Grenzen fast 100 ihrer jeweiligen lokalen Belegschaften in Ruanda, woraufhin die französische Sektion beschloss, ihr Team aus dem Land zu schaffen. Dabei war die lokale Belegschaft gezwungen, im Land zu bleiben. Allerdings gab sie die Morde bekannt und verlangte, dass ein Eingreifen der französischen Streitkräfte den Völkermord stoppen solle. Ebenso gab sie in den Medien die Parole »Man kann mit Ärzten allein keinen Völkermord verhindern« bekannt. Nicht einmal einen Monat später folgte die umschrittene Operation Turquoise. Dieses Eingreifen resultierte entweder direkt oder indirekt aus den Wanderungen der ruandischen Flüchtlinge nach Zaire und Tansania, die auch als Flüchtlingskrise in der Region der großen Seen bekannt wurden und später Choleraepidemien, Hungertode und andere Formen des Massensterbens zur Folge hatten. Russland, Nigeria, Afghanistan und Sierra Leone. In den späten 90er Jahren führte die Organisation Einsätze im Gebiet des Aralsees durch. Dort litten viele Menschen unter Tuberkulose, Cholera, AIDS, Anämie, drogenbedingten Krankheiten und Unterernährung. Während einer Meningitis-Epidemie, die im Jahr 1996 25.000 Tote forderte, impfte Ärzte ohne Grenzen insgesamt 3 Millionen Nigerianer. 2009 sollen in ihrem bisher größten Impfprogramm 8 Millionen Menschen vor der endemisch in der Sahelzone auftretenden Krankheit geschützt worden sein. 1997 prangerte sie die Weigerung der Taliban an, eine Gesundheitsvorsorge für Frauen einzuführen. Der bedeutendste Feldeinsatz von Ärzte ohne Grenzen in den späten 90er Jahren war in Sierra Leone, wo 1991 bis 2002 Bürgerkrieg herrschte. 1998 begannen Freiwillige, bei chirurgischen Eingriffen in Freetown zu helfen, um der wachsenden Anzahl der Amputationen Abhilfe zu schaffen und Statistiken über Zivilisten zu sammeln, die für sich in Anspruch nahmen, die ECOWAS Monitoring Group zu vertreten. In Sierra Leone reisten marodierende Gruppen von den RUF-Rebellen zwischen den Dörfern umher und hackten systematisch den Bewohnern Gliedmaßen ab, vergewaltigten Frauen, schossen Familien nieder, zerstörten Häuser und zwangen Überlebende, die Region zu verlassen. Langfristige Projekte, die nach dem Ende des Bürgerkriegs folgten, sahen unter anderem die Behandlung von Phantomschmerzen nach den gewaltsamen Amputationen vor. Kosovo: Obwohl Ärzte ohne Grenzen seit 1993 in der Region Kosovo gearbeitet hatte, verursachte der Beginn des Kosovo-Krieges einen Flüchtlingsstrom, dessen Anzahl an Flüchtlingen im fünfstelligen Bereich lag und ebenso auch einen Rückgang angemessener Lebensbedingungen. Ärzte ohne Grenzen stellte den Opfern der NATO-Bombardierung Unterkünfte, Wasser und Gesundheitsversorgung zur Verfügung. Während des Einsatzes im Kosovo kam es zu Meinungsverschiedenheiten zwischen der Zentrale und der griechischen Sektion der Organisation. Grund dafür war ein Hilfseinsatz der griechischen Sektion mit Unterstützung der griechischen Regierung, bei dem auch serbische Flüchtlinge versorgt wurden. Für diesen Einsatz hatte die griechische Sektion der serbischen Regierung gegenüber Garantien gegeben, die der Dachverband nicht mittragen wollte, da sie den Prinzipien der Organisation zuwiderliefen. Am 12. Juni 1999 wurde die griechische Sektion deswegen aus der Organisation ausgeschlossen. Erst 2005 wurde der griechische Verband wieder in die Organisation aufgenommen. Afrika: Die Organisation ist seit Jahrzehnten in Afrika aktiv. Manchmal war sie alleiniger Garant für eine Gesundheitsvorsorge, Nahrungs- und Wasserversorgung. Sie hat ständig versucht, die Berichterstattung in den Medien über die dortige Situation aufzuklären, um dadurch schließlich die internationale Unterstützung zu erhöhen. Dennoch sind weiterhin langfristige Feldeinsätze notwendig. Die Hauptaufgabe der Helfer besteht darin, die Öffentlichkeit über HIV und AIDS in Schwarzafrika aufzuklären, da dies die meisten Toten und Krankheitsfälle in der ganzen Welt hervorruft. Nur 4% aller HIV-infizierten Afrikaner erhalten Medikamente gegen AIDS, weshalb Ärzte ohne Grenzen die Regierungen und Firmen dazu drängt, die Erforschung und Entwicklung zur AIDS-Bekämpfung zu erhöhen, damit die Kosten gesenkt werden können und somit die Wahrscheinlichkeit, dass ein Medikament gegen AIDS gefunden wird, zu erhöhen. Obwohl die Hilfsorganisation seit 1985 auch in der afrikanischen Kongo-Region aktiv ist, brachten sowohl der erste als auch der zweite Kongo-Krieg erhöhte Gewalt und Instabilität in die dortige Region. Sie musste ihre Teams aus Bunia, der Hauptstadt der Provinz Ituri, während der dort eskalierenden Gewalt wegschaffen. Allerdings setzt sie ihre Arbeit in anderen Gebieten fort, um Zehntausenden vertriebenen Zivilisten Essen zur Verfügung zu stellen sowie um Überlebende von Massenvergewaltigungen und weit verbreiteter Kämpfe zu behandeln. Die Behandlungen und die möglichen Schutzimpfungen gegen Krankheiten wie Cholera, Masern, Kinderlähmung, Marburg-Fieber, Schlafkrankheit, AIDS und die Pest sind auch wichtig, um Epidemien vorzubeugen oder sie zumindest einzudämmen. Ärzte ohne Grenzen ist seit 1980 in Uganda tätig und leistete Zivilisten Katastrophenhilfe während des Guerillakrieges, der während der zweiten Amtszeit von Milton Obote tobte. Aber die Bildung der Lord's Resistance Army war der Anfang eines langen Feldzuges von Gewalt, der den Norden Ugandas und den Süden des Sudan in Mitleidenschaft zog. Zivilisten waren hierbei Massenhinrichtungen, Vergewaltigungen, Folter und Kindesentführungen ausgesetzt. Die entführten Kinder sollten später entweder als Sexsklaven oder als Kindersoldaten dienen. Während man sich 1,5 Millionen Menschen gegenübersah, die aus ihren Häusern vertrieben wurden, führte Ärzte ohne Grenzen Hilfsprogramme für Lager durch, in denen Opfern interner Vertreibungen sauberes Wasser, Essen und sanitäre Einrichtungen zur Verfügung gestellt wurden. Asien und Amerika. Im Jahre 2001 wurden zwei Mitarbeiter entführt. Einer von ihnen wurde nach sechsmonatiger Entführung in Kolumbien unversehrt wieder freigelassen. Ein weiterer Mitarbeiter in Tschetschenien kam nach einem Monat wieder frei. 2002 wurde in Dagestan der Ärzte ohne Grenzen Mitarbeiter Ayan Erkel entführt und im Mai 2004 nach 20 Monaten freigelassen. Am 2. Juni 2004 wurden in Afghanistan fünf Mitarbeiter, eine Belgierin, ein Norweger, ein Niederländer und zwei Afghanen, in einem Hinterhalt der Taliban getötet. Ärzte ohne Grenzen sieht eine der Ursachen für dieses Attentat in der bereits davor kritisierten Instrumentalisierung und dem Missbrauch humanitärer Hilfe für politische Zwecke durch die Koalitionstruppen unter US-amerikanischer Führung. So wurden zum Beispiel Afghanen mittels Flugblättern dazu aufgefordert, Informationen über die Taliban und Al-Qaida zu liefern, um weiterhin humanitäre Hilfe zu erhalten. Wegen dieses Vorfalls und des trotzdem anhaltenden Missbrauchs durch die Koalitionstruppen stellte die Organisation die Arbeit in Afghanistan am 28. Juli 2004 nach 24-jähriger Tätigkeit ein. Weitere Einsätze. Im Jahr 1999 sprach Ärzte ohne Grenzen über den Mangel an humanitärer Hilfe im Kosovo und in Tschetschenien. In beiden Regionen war die jeweilige Bevölkerung in großem Maße gezwungen, ihr Zuhause zu verlassen, wodurch sie unter gesundheitsschädlichen Bedingungen und unter den Gewalttaten des Kosovo-Krieges bzw. des Zweiten Tschetschenienkrieges zu leiden hatte. Ein anderes Land, in dem der Krieg die Zivilisten direkt betroffen hatte, war Kolumbien, wo die Organisation seit 1985 mit der Durchführung ihrer ersten Programme begann. Da fast die ganze Zeit über Kämpfe zwischen Streitkräften der Regierung, Guerillatruppen wie der FARC und paramilitärischen Gruppen wie der Autodefensas Unidas de Colombia tobten, wurden Millionen von Zivilisten aus ihrer Heimat vertrieben und häusliche Gewalt und Entführungen waren weit verbreitet. Ärzte ohne Grenzen stellte aktive Beratung für Menschen zur Verfügung, die durch Gewalttaten in Bedrängnis geraten waren. Ebenso errichtete sie Anlagen zur Gesundheitsversorgung für die großen Gruppen der Vertriebenen. Mobile Kliniken dienten der Unterstützung von isolierten Gruppen. Seit 1991 ist die Organisation in Haiti tätig. Aber seitdem der ehemalige Präsident Jean-Bertrand Aristide gestürzt worden war, gab es eine Zunahme von gewalttätigen Übergriffen ebenso wie von Vergewaltigungen durch bewaffnete Gruppierungen. Ärzte ohne Grenzen leistete medizinische und psychologische Hilfe in den vorhandenen Krankenhäusern, wobei es aber nur eine einzige freie Praxis in der Hauptstadt Port-au-Prince gab. Ebenso kümmerte sie sich um die Opfer des Hurrikans Jean und versorgte Patienten, die an AIDS oder an Malaria litten. Im Jahr 2005 kritisierte Ärzte ohne Grenzen die Vereinten Nationen scharf. Man habe die Hungerkatastrophe im Niger zu spät an die Öffentlichkeit getragen. Bis heute sind Hunderttausende von der Dürre betroffen. Struktur der Feldeinsätze. Bevor in einem Land ein Feldeinsatz durchgeführt wird, besucht ein Team von Ärzte ohne Grenzen vorab die Gegend, um die Gegebenheiten des humanitären Notfalls, den dortigen Sicherheitsgrad und die Art benötigter Hilfe zu ermitteln. Medizinische Hilfe ist das Hauptziel der meisten Einsätze, obwohl einige Einsätze vorrangig der Reinigung von Wasser und der Nahrungsversorgung dienen. Feldeinsatzmannschaft. Eine Mission für einen Hilfseinsatz besteht gewöhnlich aus einer kleinen Anzahl von Koordinatoren, die jeden Bestandteil eines Feldeinsatzes leiten sollen, und einem Leiter der Mission. Dieser ist von allen Mitgliedern gewöhnlich der erfahrenste, und es ist seine bzw. ihre Aufgabe, mit den Medien, den Regierungen der jeweiligen Länder oder anderen humanitären Organisationen zu verhandeln. Unter den Freiwilligen in der medizinischen Versorgung sind Ärzte, Krankenschwestern und zahlreiche andere Fachleute, die alle in der Regel über eine Ausbildung in Sachen Tropenmedizin und Epidemiologie verfügen. In Ergänzung zu den medizinischen und Ernährungsbestandteilen der Feldeinsätze sind diese Freiwilligen manchmal mit lokalen Ärztebelegschaften zusammen und schulen diese auch. Obwohl diese Freiwilligen in der medizinischen Versorgung fast immer die meiste Aufmerksamkeit in den Medien erhalten, wenn die Welt von den Feldeinsätzen von Ärzte ohne Grenzen erfährt, gibt es eine Reihe Freiwilliger außerhalb der medizinischen Versorgung, die dafür sorgen, dass der Feldeinsatz funktionsfähig bleibt. Die Logistiker sind oft die wichtigsten Mitglieder einer Mannschaft. Sie sind für alles verantwortlich, was von der medizinischen Ausrüstung, die im Einsatz benötigt wird, von der Auswahl von Sicherheitstechnik und Fahrzeugen bis zur Nahrungs- und Elektrizitätsversorgung reicht. Sie können als Ingenieure oder Vorarbeiter tätig sein, aber gewöhnlich helfen sie dabei mit, Behandlungszentren aufzubauen oder lokale Belegschaften zu beaufsichtigen. Andere Gruppen außerhalb der medizinischen Belegschaft sind Fachleute für Wasser und Hygiene, meist erfahrene Ingenieure im Bereich Wasser, und Finanz- oder Verwaltungsexperten, die bei Feldeinsätzen eingesetzt werden. Medizinische Bestandteile. Impfkampagnen sind der Hauptteil der medizinischen Versorgung, die während der Einsätze zur Verfügung gestellt wird. Krankheiten wie Diphtherie, Masern, Meningitis, Tetanus, Pertussis, Gelbfieber, Kinderlähmung und Cholera, die in wohlhabenden Staaten selten sind, kann man durch Impfungen vorbeugen. Einige dieser Krankheiten, wie Cholera und Masern, breiten sich bei hoher Bevölkerungsdichte, etwa in Flüchtlingslagern, rasch aus. Die dort untergebrachten Menschen müssen zu Hunderten oder gar Tausenden innerhalb kürzester Zeit geimpft werden. So wurde zum Beispiel in der Stadt Beira in Mosambik ein Versuchsimpfstoff gegen Cholera ungefähr 50.000 Bewohnern innerhalb eines Monats zweimal verabreicht. Ein weiterer Teil der medizinischen Versorgung während der Einsätze besteht in der Behandlung von AIDS, dessen Überwachung und die Unterrichtung der Öffentlichkeit über diese Krankheit. Für viele Länder in Afrika, deren Einwohner weltweit die Mehrheit der mit HIV-Infizierten bilden, ist Ärzte ohne Grenzen oft die einzige Anlaufstelle für die Behandlung von AIDS. Da antiretrovirale Medikamente gegen AIDS in der Regel nicht in ausreichendem Maße verfügbar sind, stellt die Organisation Mittel zur Verfügung, um Infektionen von vornherein zu vermeiden, und unterrichtet die Öffentlichkeit darüber, wie man den Ausbruch dieser Krankheit nach erfolgter Infektion verlangsamen kann. In den meisten Ländern fördert Ärzte ohne Grenzen außerdem lokale Krankenhäuser, indem zum Beispiel die Hygiene verbessert wird, zusätzliche Ausstattung und Medikamente zur Verfügung gestellt werden und die lokalen Belegschaften der Krankenhäuser fortgebildet werden. Wenn die lokale Belegschaft mit den Patienten zahlenmäßig überfordert ist, ist Ärzte ohne Grenzen in der Lage, neue Fachkliniken zur Behandlung endemischer Krankheiten oder für chirurgische Eingriffe bei Kriegsopfern zu errichten. Eröffnet werden diese Kliniken zwar mit ausländischen Mitarbeitern, Ärzte ohne Grenzen bemüht sich jedoch, durch entsprechende Anleitung und Weiterbildungsmaßnahmen den Betrieb dieser Kliniken in zunehmendem Maße in die Hände von lokalen Mitarbeitern zu geben. In einigen Ländern, wie Nicaragua, bietet die Organisation öffentliche Aufklärung an, um das Bewusstsein über Gesundheitsvorsorge und die Verbreitung sexuell übertragbarer Erkrankungen zu erhöhen. Ernährung. Wenn Ärzte ohne Grenzen einen Einsatz durchführt, gibt es oft Situationen, in denen zumindest in Teilen oder in sehr starkem Maße Mangelernährung als Folge von Krieg, Dürre oder schlechter Verwaltung von Seiten der Regierung herrscht. Während eines Krieges wird absichtliches Herbeiführen von Hunger manchmal auch als Waffe verwendet. Zusätzlich zur Essensversorgung ruft die Organisation die jeweilige Situation in das Bewusstsein der Menschen und besteht auf dem Eingreifen ausländischer Regierungen. Ansteckende Krankheiten und Durchfall, die beide besonders bei Kindern Gewichtsverlust und die Schwächung des menschlichen Körpers verursachen, müssen mit Medikamenten und angemessener Ernährung behandelt werden, um weiteren Infektionen und Gewichtsverlusten vorzubeugen. Eine Kombination der oben genannten Szenarien, also wenn ein Bürgerkrieg in Dürrezeiten tobt und ansteckende Krankheiten ausbrechen, kann zur Hungersnot führen. In Notfallsituationen, in denen Mangel an nährstoffreichem Essen, aber trotzdem keine wirkliche Hungersnot herrscht, ist eine Proteinunterernährung unter jungen Kindern am geläufigsten. Marasmus, eine Form von Kalorienmangel, ist die häufigste Form von Unterernährung während der Kindheit und zeichnet sich durch eine erhebliche und oft auch verhängnisvolle Schwächung des Immunsystems aus. Kwashiorkor, eine Form von Kalorien- und Proteinmangel, ist eine wesentlich gefährlichere Art von Unterernährung. Sie tritt vor allem bei jungen Kindern auf und kann schlimme Auswirkungen auf die körperliche Entwicklung haben. Beide Arten von Unterernährung können dazu führen, dass sich mögliche Infektionen fatal auswirken. Zur Behandlung von Marasmus und Kwashiorkor gibt es zwei Methoden. Die stationäre Behandlung des Patienten im therapeutischen Ernährungszentrum oder die Behandlung im Haus der Familie, die sogenannte häusliche Pflege. Letztere ist eine Neuerung in der Behandlung von schwerer Unterernährung, die gegenüber den bislang üblichen Ernährungszentren entscheidende Vorteile für die Patienten und deren Familien hat. Im therapeutischen Ernährungszentrum wird durch die schrittweise Einführung spezieller Diäten auf Milchbasis, F75, F100, sowie einer Standardmedikation die Unterernährung behandelt, wodurch die gewünschte Gewichtszunahme eintritt. Die Behandlung wird dabei in zwei Phasen unterteilt. Die erste Phase diente der medizinischen Stabilisierung des Patienten und der Wiedererlangung des Appetits und dauert meist 1 bis 2 Tage. In dieser Zeit werden alle 3 Stunden Milchmahlzeiten, F75, gereicht. In der zweiten Phase von 2 bis 4 Wochen wird die rasche Gewichtszunahme zum Normalgewicht durch Einsatz einer zweiten therapeutischen Milch, F100, erreicht. Für die gesamte Behandlung ist neben dem Patienten auch immer die Mutter oder ein anderes Familienmitglied zur Pflege anwesend. Durch die Entwicklung einer mit Nährstoffen angereicherten therapeutischen Fertignahrung, die sofort verzehrfähig ist, kann die Behandlung von schwerer Unterernährung bei den meisten Patienten auch zu Hause durchgeführt werden. Nach der Aufnahme ins Programm wird wöchentlich bei einem ambulanten medizinischen Check-up der Gewichtszuwachs bewertet und eine in verzehrfähiges Tütenformat verpackte Ration Erdnussbutterpaste für die nächste Woche ausgehändigt. Bei medizinischen Komplikationen erfolgt zur Stabilisierung ein Krankenhausaufenthalt, Ernährungszentrum, mit dem Ziel schnellstmöglicher Entlassung in die häusliche Pflege. Die Behandlung in häuslicher Pflege dauert in der Regel länger als im therapeutischen Ernährungszentrum, total ca. 6 bis 8 Wochen. Sie kann jedoch problemlos in den Arbeitsalltag der Familie integriert werden und zerstört nicht die Familienstrukturen. Um den Ernährungszustand einer großen Menschengruppe schnell feststellen zu können, wird häufig der sogenannte MUAC-Test angewendet. Wasser und Hygiene. Sauberes Wasser ist die Grundlage für Hygiene, zur Verwendung als Trinkwasser und für Ernährungsprogramme, zum Beispiel zur Zubereitung von therapeutischer Trockenmilch und Haferbrei, sowie zur Vermeidung der Ausbreitung von Krankheiten, die durch unsauberes Wasser entstehen. Deshalb mussten Wasseringenieure und Freiwillige von Ärzte ohne Grenzen einen Weg finden, um sauberes Wasser zu produzieren. Dies wird gewöhnlich durch die Reinigung sowie den Um- und Ausbau bestehender Brunnen erreicht. Die Reinigung von Wasser erfolgt in solchen Situationen oftmals durch Lagerung zur Sedimentation und eine anschließende Filtration und Behandlung mit Chlor. Der tatsächliche Ablauf ist jedoch von den entsprechenden Umständen und vorhandenen Mitteln abhängig. Hygiene ist ebenfalls ein wichtiger Bestandteil von Feldeinsätzen. Deshalb wird eine lokale medizinische Belegschaft hin und wieder über richtige Sterilisationsverfahren, Errichtung von Kläranlagen und richtige Abfallwirtschaft unterrichtet. Ebenso wird die Bevölkerung über körperliche Hygiene informiert. Korrekte Reinigung von Abwasser und Wasserhygiene haben sich als die effektivsten Möglichkeiten erwiesen, bestimmte Infektionskrankheiten zu vermeiden. Einfache Abwassersysteme können durch Freiwillige installiert werden, um Trinkwasser vor der Verunreinigung zu bewahren. Abfallbeseitigung kann dadurch ermöglicht werden, dass Löcher für normalen Abfall gegraben werden und medizinischer Abfall verbrannt wird. Das wichtigste Augenmerk bei der Hygiene besteht aber darin, die lokalen Bewohner darüber zu unterrichten, mit Abfall und Wasser richtig umzugehen. Dadurch wird die Bevölkerung in die Lage versetzt, auch nach dem Abzug von Ärzte ohne Grenzen weiterhin eigenverantwortlich die entsprechenden Tätigkeiten durchzuführen. Statistiken. Um dem Rest der Welt und den Regierungspersonen den Zustand eines humanitären Notfalls genau zu dokumentieren, werden während eines jeden Feldeinsatzes Daten gesammelt. Die Rate der unterernährten Kinder wird verwendet, um die Größenordnung der Unterernährten in der Bevölkerung zu ermitteln und um auf diese Weise herauszufinden, ob Ernährungszentren benötigt werden. Verschiedene Typen von Sterberaten werden verwendet, um den Ernst eines humanitären Notfalls zu dokumentieren. Eine gebräuchliche Methode, um die Sterblichkeitsrate in der Bevölkerung zu messen, besteht darin, dass eine Belegschaft die Anzahl der Beerdigungen auf Friedhöfen ständig beobachtet. Indem Daten über die Häufigkeit von Krankheiten in Krankenhäusern erstellt werden, kann die Organisation die vermehrten Vorfälle von Epidemien zurückverfolgen und lokalisieren, sowie Vorräte an Impfstoffen und anderen Medikamenten anlegen. So wurde der sogenannte Meningitis-Gürtel in Afrika südlich der Sahara geortet, da dort während der Meningitis-Saison von Dezember bis Juni weltweit die meisten Fälle von Meningitis auftreten. Verlagerungen dieses Gürtels und das Eintreffen der entsprechenden Saison können vorausgesagt werden, indem die gesamten Daten, die über viele Jahre gesammelt wurden, benutzt werden. Zusätzlich zu den Statistiken über Epidemien führt Ärzte ohne Grenzen Volksbefragungen durch, um die Gewaltrate in verschiedenen Regionen zu ermitteln. Indem man das Ausmaß potenzieller Massaker abschätzt und die Rate der Entführungen, Vergewaltigungen und Tötungen ermittelt, hat man eine empirische Basis für psychosoziale Programme zur Senkung der Selbstmordrate und zur Stärkung des Sicherheitsgefühls in der Bevölkerung. Größere Migrantenströme, übermäßige zivile Todesfälle und Massaker können mengenmäßig durch Befragungen erfasst werden. Die Ergebnisse kann die Organisation zum Beispiel dazu verwenden, Druck auf die Regierungen auszuüben, damit diese Hilfe zur Verfügung stellen. Gefahren, denen die Mitarbeiter ausgesetzt sind. Neben Verletzungen und Tod, die gelegentlich durch Kugeln, Minen und epidemische Krankheiten entstehen, werden Helfer von Ärzte ohne Grenzen aus politischen Gründen manchmal angegriffen oder entführt. Da humanitäre Hilfsorganisationen in einigen Ländern während eines Bürgerkriegs arbeiten, laufen sie häufig Gefahr, als Helfer des Feindes betrachtet zu werden, wenn ein Hilfseinsatz ausschließlich für Opfer einer Seite des Konflikts initiiert wurde. Auch der Krieg gegen den Terror hat in einigen Ländern, die von den USA besetzt werden, die Haltung hervorgebracht, dass Nichtregierungsorganisationen wie Ärzte ohne Grenzen mit der Koalition der Willigen verbündet sind oder gar für sie arbeiten. Seitdem die USA ihre Kriegseinsätze als humanitäre Aktionen bezeichnen, waren einige unabhängige Hilfsorganisationen gezwungen, ihre Position zu verteidigen oder sogar ihr Personal abzuziehen. Die Sicherheitssituation in einigen Städten Afghanistans und im Irak hat sich seit dem Einmarsch der USA in diesen Ländern stetig verschlechtert. Daraufhin hatte Ärzte ohne Grenzen festgestellt, dass ihnen Hilfeleistungen in diesen Ländern zu gefährlich sind. Die Organisation sah sich am 28. Juli 2004 gezwungen, ihre Missionen aus Afghanistan zu entfernen, nachdem zuvor am 2. Juni bei Khair Khana in der Provinz Badghis 5 ihrer Mitarbeiter von Unbekannten aus dem Hinterhalt getötet wurden. Verhaftungen und Entführungen von Mitarbeitern sind in politisch instabilen Regionen möglich. In einigen Fällen sind Missionen von Ärzte ohne Grenzen ganz aus dem Land verwiesen worden. Arjan Erkel, der Anführer des Einsatzes in Dagestan im Nordkaukasus, wurde entführt und an einem unbekannten Ort von unbekannten Entführern vom 12. August 2002 bis zum 11. April 2004 als Geisel gehalten. Paul Foreman, Leiter der Sektion in den Niederlanden, wurde im Mai 2005 im Sudan verhaftet. Er hatte die Herausgabe von Dokumenten abgelehnt, die benutzt werden sollten, um einen Bericht über Vergewaltigungen durch die regierungsfreundlichen Milizen der Janjaweed zu erstellen. Foreman führte die Privatsphäre der betroffenen Frauen an. Ärzte ohne Grenzen war überzeugt, dass die sudanesische Regierung ihn verhaftet hatte, weil ihr die schlechte Publicity durch diesen Bericht missfiel. Kampagne für den Zugang zu unentbehrlichen Arzneimitteln. Die Kampagne für den Zugang zu unentbehrlichen Arzneimitteln, Campaign for Access to Essential Medicines, wurde 1999 in die Wege geleitet, um den Zugang zu lebensnotwendiger Medizin in Entwicklungsländern zu verbessern. Jährlich starben damals 15 Millionen Menschen an behandelbaren Infektionskrankheiten. Heute sterben daran jährlich 17 Millionen. Als unentbehrliche Arzneimittel werden diejenigen Medikamente bezeichnet, die benötigt werden, um die dringlichsten Bedürfnisse der Bevölkerung zur medizinischen Versorgung zu befriedigen. Allerdings sind viele Krankheiten, die in Entwicklungsländern häufig auftreten, in den wohlhabenden Ländern fast ausgestorben. Daher halten die Pharmaunternehmen die Herstellung dieser Medikamente oft für unrentabel und erhöhen dementsprechend die Preise, entwickeln die Medikamente nicht mehr weiter oder stellen zum Teil die Produktion dieser Präparate ganz ein. Für andere Krankheiten, wie zum Beispiel HIV/AIDS, die auch in Industrieländern wichtig sind, gibt es oft wirkungsvolle Medikamente, die aber aufgrund des internationalen Patentrechts für Menschen in Entwicklungsländern oft unbezahlbar sind. Ärzte ohne Grenzen haben während der Feldeinsätze daher oft wirksame und bezahlbare Medikamente gefehlt, so dass diese Kampagne gestartet wurde, um auf Regierungen und Pharmaunternehmen Druck auszuüben, damit eine angemessene Versorgung der Bevölkerung mit lebenswichtigen Medikamenten finanziert werden kann. Literatur: Elliot Layton, Greg Locke, Touched by Fire, Doctors Without Borders in a Third World Crisis, McClelland and Stewart, Toronto, 1998, ISBN 0-7710-53053. Dan Bartolotti, Hope in Hell, Inside the World of Doctors Without Borders, Firefly Books Limited, Richmond Hill, 2006, ISBN 1-55407-1429. David Morley, Healing Our World, Inside Doctors Without Borders, FitzHenry and Whiteside Limited, Calgary, 2006, ISBN 1-55041-565-4. Petra Meyer, Schmerzgrenzen, Unterwegs mit Ärzte ohne Grenzen, Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh, 2008, ISBN 3-579-06979-9. Kimberly S. Greenberg, Humanitarianism in the Postcolonial Era, The History of Médecins Sans Frontières, in The Concord Review, Volume 13-2, 2002, The Concord Review Incorporated, Sudbury, MA, Seiten 57 bis 92. Weblinks: Auf der Homepage www.aerzte-ohne-grenzen.de kann man neben der Charta von Ärzte ohne Grenzen auch informative Videos und Unterrichtsmaterial finden. Sie hörten den Artikel Ärzte ohne Grenzen, gesprochen von Viktor Schulze-Zachau. Der Artikel wurde in dieser Version in die Liste der lesenswerten Artikel aufgenommen. Der Artikel findet sich unter de.wikipedia.org/wiki/ärzte-ohne-grenzen. Eine Versionsgeschichte mit den Autoren findet sich dort unter dem Link Versionsgeschichte. Der Artikel steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike. Die Lizenzbestimmungen können in der Wikipedia oder unter www.creativecommons.org nachgelesen werden. Geringfügige Änderungen des Textes zur Verbesserung des Sprech- und Hörflusses wurden vom Sprecher vorgenommen, wobei darauf geachtet wurde, den Inhalt des Textes möglichst wenig zu verändern